Moin Internet. Ihr hört Folge 196 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Ja, das mit dem Ping-Pong klappt ja sehr gut, muss man sagen. Also mit dem zwischen dir und Wiebke, das finde ich gut. Das bringt Abwechslung und Spiciness nach Lost Levels oder so.
Ja.
War das nicht so irgendwie, wie ist denn dieser komische Kalenderspruch, wo du gerade schon im Vorgespräch vom Yogi-Tee-Spruch meintest, irgendwas ist the spice of life oder so. Variety is the spice of life, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Spruch.
Da kannst du ja alles einsetzen.
Das stimmt, das stimmt. Wenn jemand anderes, der diesen Podcast hört, noch schon mal gehört hat, diesen Spruch genau so, Variety is the spice of life, dann droppt gerne eine Nachricht in den Discord. Link gibt's in den Shownotes und auf lostlevels.de oben rechts. Aber bevor ihr in den Discord stürmt, haben wir ein paar Sachen für euch dabei. As usual. Und wir haben es auch gerade schon festgestellt, diese Folge wird so ein bisschen ein Vibe-Check, wie wir ob unsere Einschätzung, unsere Vorfreude für dieses Jahr gerechtfertigt war.
Ja.
Denn wir haben ich zähle mal kurz nach, insgesamt 5 Spielvorstellungen, sind davon 3 in unseren Vorfreude-Picks gewesen. Und ja, Christina, möchtest du einfach direkt mit einem von deinen Picks reinstarten?
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob beide meiner Spiele drin waren. Auf jeden Fall waren sie auf der Longlist. Ich finde, das ist so, all meine Spiele, die sind in der Gesamtheit sind die sehr Christina-coded. Mhm. Es ist was Süßes dabei. Es ist... Naja, seht ihr ja gleich. Wir fangen mit dem Süßen an. Das ist die Demo zu Utterly Lost, was noch nicht rausgekommen ist, leider. Aber vielleicht ist auch gut, weil ich hatte ein bisschen Feedback zu der Demo. Es braucht noch eine Weile, würde ich sagen. So von der Demo zum Release ist noch Potenzial, sagen wir es so. Also, man spielt einen kleinen Otter. Otto heißt der.
Otto the Otter.
Und man startet vor so einer riesigen Schildkröte, die einem erklärt, was passiert ist. Es gab irgendwie ein Erdbeben, weil irgendwelche Tafeln, die die Balance in der Welt zusammenhalten, weg sind, in der Welt verstreut jetzt. Und der kleine Otter wurde von dem Berg, auf dem er lebt, was ja schon mal gar keinen Sinn ergibt, runtergeschubst ins Wasser, wo Otter ja normalerweise leben. Aber gut. Und jetzt ist halt die Aufgabe, die Otto zufällt, weil er zufällig da ist, diese Tablets, diese Tafeln zu finden. Und in der Demo ist eine unter dieser Schildkröte. Und man soll der Schildkröte einen Salat machen. Dann sagt sie einem die Zutaten und dann tigert man dann los. Oder man ottert los. Und man kann natürlich tauchen und die ganze Unterwasserwelt erkunden und halt auch einzelne Inseln, die unterschiedlich groß sind. Und dann stellt sich ganz schnell raus, nicht alle Zutaten sind direkt da in der Nähe. Also es wird eine längere Sache. Und ich bin dann zuerst von der Schildkröte, Richtung gibt's da nicht. Ich bin in die eine Richtung gegangen. Und da habe ich dann so einen kleinen Verkaufsstand gesehen mit 2 Ziegen. Die eine hängt da so an der Kletterwand und die andere halt steht an diesem Verkaufsstand. Und da wusste ich schon, okay, jetzt kriege ich das Werkzeug, was ich brauchen werde, um zu klettern, um diese kleinen Hügel hier zu erkunden. Und das war dann auch der Fall. Die Muscheln, die es als Währung gibt, habe ich dann abgegeben, ein paar davon. Die liegen überall rum und die sammelst du automatisch ein, wenn du drüber gehst. Aber die glitzern auch so am Wegesrand und dann habe ich gemerkt, irgendwann war ich nur noch dabei, diese Muscheln einzusammeln. Das macht ja gar keinen Spaß, aber es war so verlockend, dieses kleine Pling, Pling zu haben.
Aha.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Geräusch macht, aber dieser Zähler hat quasi Pling gemacht, so ein optisches Pling, wenn es eine neue dazu gab.
Aha.
Und meine Auffassung von Utterly Lost war, dass es ein dass der Fokus auf Erkundung liegt, dass du als kleiner Otter dir diese Welt erschließen sollst, Quest erledigst, dass die quasi so a means to an end sind, dass du durch die Quests Fähigkeiten oder Gegenstände erhältst, mit denen du noch mehr von dieser Welt erkunden kannst. So die klassische Zelda-Formel im Grunde. Ich finde, hier ist das aber ein bisschen anders. Und das kann gewollt sein, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der ideale Weg für solche Spiele ist, dass du das Problem siehst und dann später die Lösung bereitgestellt bekommst, für die du nochmal irgendeine Hürde überwinden musst. Sprich, im Idealfall sehe ich, dass da irgendwas auf einem Berg ist, was ich brauche, oder ich kann es irgendwie so erahnen, oder ich bin dann in einer Gegend, wo ganz viele Berge sind und nur ein kleiner Weg, der da durchführt, und mir wird suggeriert, hier ist noch mehr, du hast nur noch keinen Zugriff darauf.
Aha.
Und erst wenn dann bei mir dieser Wille ist, auch das erkunden zu wollen, dann muss mir irgendwie dieser Ziegenstand gezeigt werden. So, hey, hier sind die Ziegen. Und dann bin ich bereit, eine Quest für die zu erfüllen, um in diesem Fall so Stöcker zu bekommen, dass man sich so hochhaken kann.
Aha.
Das war hier irgendwie nicht so richtig der Fall. Und ich fand diesen Flow nicht so gut. Es hat sich mehr nach Arbeit angefühlt. Also dieser Anreiz war nicht da, die Quests wirklich zu machen. Es war nicht von Neugier getrieben, sondern von so einem Verantwortungsgefühl, so einem Arbeitsgefühl.
Aha.
Jetzt kann es natürlich sein, dass einfach meine Erwartungen da falsch sind. Weil ich habe nochmal geguckt, auf der Steam-Seite des Spiels steht, also Story-Driven Adventure und nicht Exploration-Driven, sondern die Geschichte steht im Vordergrund, dieses Abenteuer.
Mhm.
Da funktioniert dann dieser Flow ja natürlich ein bisschen anders. Oder zumindest könnte man dann in andere Richtungen gehen. Wenn aber auf der Geschichte so ein großer Fokus liegt, müssen die Dialoge gut sein. Und die waren eine Mixed Bag. Bei so ein paar Charakteren hast du richtig einen Charakter rausgehört. Beispielsweise gibt es eine Krabbe, die ehemaliger Pirat ist. Da hast du dieses Piraten-Vernacular. Oder es gibt zwei Wölfe, die eine Baumwollfarm betreiben.
Mhm.
Fand ich gut geschrieben irgendwie. Da hat man auch so einen Charakter rausgehört. Bei beiden auch so im Kontrast. Oder bei einem der Frösche, Riverton oder so heißt er, glaube ich. Auch da fand ich es gut. Aber gerade was Otto sagt, der kleine Otter, war nicht gut. War nicht gut, leider. Also auch da, es ist nur eine Demo, was ich bisher gespielt habe. Das kann alles noch überarbeitet werden. So, das können mehr oder weniger Platzhalter sein, was man so runtergeschrieben hat, damit man weiß, okay, das und das passiert hier, in die und die Richtung soll es gehen. Was ich richtig gut fand, war zum Beispiel das Froschdorf. Die leben in so kleinen Pilzen, in kleinen Champignons und sitzen dann auf so Lilienblättern. Nee, nicht Lilien, wie heißt denn das? Lilypads, wie heißt denn das auf Deutsch? Seerosen ja. Sitzen die. Und hören sich dann so ein Konzert an von einem anderen Frosch und sitzen dann vor ihren Lagerfeuern oder der eine angelt. Und da absolut vertane Chance, man kann nicht selbst angeln. Noch nicht. Ich hoffe, ich habe das angemerkt, ich habe denen das geschrieben, ich möchte bitte angeln. Vielleicht kommt es, maybe not. Das fand ich richtig gut. Wie gesagt, die Wölfe und die sind oben und deren Wolle verstopft quasi den Fluss und unten am Fluss ist ein Schaf, die Beeren anpflanzt. Und weil sie kein Wasser mehr hat, beauftragt sie dann Otto, bitte mit den Wölfen zu sprechen. Und die sagen dann, hier, okay, hast die Schere, mach selbst weg, kannst die Schere dann behalten. Und genau in so eine Logik geht es aber alles. Es sind alles Fetch-Quests. Was nicht gut ist. Es gibt zum Beispiel, wenn du dann dem Frosch sein Holz bringst, ist der einzige Frosch, der auf einem Berg lebt in seinem Pilz. Der Typ, der Frosch, der das Holz hackt und bereitstellt, hat keinen Bock hochzulatschen, also musst du dann das Stück Holz da hochbringen. Boring as fuck. Aber dann kriegst du den Glider von dem Frosch und dann kannst du springen und wenn du dann Space, die Sprungtaste gedrückt hältst, gleitest du so ein bisschen. Und das, dafür gibt es ein Tutorial, dass du quasi durch so kleine Wolkenkringel gleitest und dann auch wieder hochkommst am Ende und einmal so eine Kurve drehst. Sowas könnte von mir aus eine Quest sein.
Mhm.
Irgendwas Parcours-mäßiges, irgendein Rennen, das man machen muss oder irgendwelche Puzzle. Die Möglichkeiten sind endlos und ich musste die ganze Zeit an Hello Kitty Island Adventure denken. Das eigentlich genau das Gleiche macht, nur mit Hello Kitty, aber besser. Auch ein ganz anderes Team, ganz anderer Scope, das ist mir klar. Aber ich finde, da kann man sich schon so ein bisschen abgucken oder einfach in eine komplett neue Richtung gehen. Aber Fetch Quests sind, die sind es nicht. Ich habe jetzt etwas über eine Stunde für die Demo gebraucht.
Mhm.
Und das Froschdorf zum Beispiel fand ich sehr gut und gerade die Inseln an Land ist es wirklich schön und cute. Unter Wasser war es dann doch sehr leer. Also ja, da sind Fische und ein paar Korallen, ein paar Muscheln. Aber es hat einfach so gewirkt, als hätte man da den Sand gehabt und dann manuell Korallen verteilt und
mhm.
viel zu wenige davon, viel zu wenig Variation. Auch das ist ja aber was, was noch überarbeitet werden kann im finalen Spiel dann. Genau.
Okay.
Ja, das ist Utterly Lost von Soulworks Interactive. Erscheint jetzt irgendwann dieses Jahr. Es gibt immer noch kein genaues Datum,
mhm.
wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es gibt nur Demo-Nachrichten, jetzt gerade ein paar Quality-of-Life-Sachen. Was ich richtig gut finde, ist, dass es so einen Unstuck-Button gibt, dass wenn mhm. du dich irgendwo hin navigierst, wo du nicht alleine rauskommst, was ja leicht ist, wenn du einen Glider hast und dann in so eine Felsspalte rutschst, aber nicht klettern kannst. Sowas gibt es jetzt. Und hier Level of Detail Improvements. Da kann man noch mehr Detail reinbringen, finde mhm. ich. Aber sie arbeiten dran. Jetzt hier im Mai gab es schon 2 Updates. Und ja, mal gucken, wann es rauskommt. Ich habe okay. trotzdem weiterhin Bock drauf. Es braucht einfach ein bisschen mehr Substanz. Es braucht ein bisschen mehr Eigenes auch. Also ja, ich nenne halt Hello Kitty Island Adventure, weil es einfach viele Sachen sehr stabil gemacht hat. Aber darauf kann man aufbauen und dann da irgendwie seinen eigenen Spin noch dazugeben, finde ich. Und das fehlt noch so ein bisschen.
Ja.
Ja, mal gucken, aber was draus wird.
Es braucht vor allem ein Angelspiel, scheint mir, wie du schon gesagt
ja.
hast. Ne? Weil ich meine, wenn man einen Otter spielt und nicht angeln kann, what's the point?
Ja. Ich meine, klar braucht er eigentlich keine Angel, so. Aber es gibt nicht mal so ein Fischen-Minispiel.
Mm.
Aber was süß ist, wo du nochmal Otter sagst, wenn man Sachen so einsammelt, dann sieht das genauso süß aus wie bei Ottern im echten Leben. Wenn so eine, am Ende hat man so eine kleine Perle, die man transportiert und dann läuft man mit der kleinen Perle da so durch. Das ist schon cute.
Hm. Okay. Aber kann noch ein bisschen im Ofen bleiben, sagst du?
Ja, ja.
Okay. Naja gut, aber dafür sind ja Demos vielleicht auch so ein bisschen manchmal da. Ne? Manchmal hast du natürlich irgendwie so einen Vertical Slice, der schon eigentlich fertig ist und nur so ein bisschen anteasern soll. Manchmal ist es ja mehr so ein Proof of Concept fast schon ein bisschen.
Mhm.
Ne? Also es bleibt spannend.
Ja.
Mit Otto dem Otter. Ja, kommen wir von einem deiner potenziellen Favorites für 2026 zu einem meiner potenziellen Favorites von 2026. Und auch da eine gemischte Tüte, würde ich sagen. Und mhm. zwar geht es um Waxheads. Waxheads ist ein Spiel von Patati Games. Das sind eigentlich hauptsächlich zwei Leute. Murray Summerwolf, der hat früher zum Beispiel Welcome to Elk mitgearbeitet, das wir, glaube ich, auch im Podcast vorgestellt hatten.
Boah, das war ja, das ist ja...
uralt.
Ja.
Verhältnismäßig, genau.
Ja.
Und Rocio Tome, ist eine spanische Grafikerin. Visual Artist, und die haben zusammen dieses kleine Studio aufgemacht, natürlich mit Hilfe von unterschiedlichen anderen Leuten, die noch mitentwickelt haben, Writing, die Musik komponiert haben, Musik ganz wichtig für bei Waxheads, denn es ist eine Plattenladen-Sim, also mit aber stärkerem Fokus auf das Narrativ als auf den Sim-Aspekt. Also du musst jetzt nicht irgendwie dein Inventar managen oder irgendwie gucken, dass Einnahmen und Ausgaben sich ausgleichen, ist schon mehr so, man wird schon mehr so auf einem Zug durchgefahren durch diese Welt, sag ich mal.
Mhm.
Und es ist wirklich, also so ein bisschen, wer High Fidelity kennt, sowohl die neue Serie als auch den alten Film, ist halt so ein bisschen so gedacht, glaube ich. Also der Plattenladen, Repeater Records heißt er, der ist halt sehr, der ist so ein bisschen sympathisch abgefuckt. Überall hängen halt so Poster von irgendwelchen Indie-Bands, also fiktiven Indie-Bands. Es werden so Zines ausgestellt. Das sind irgendwelche Poster, die irgendwie Sozialismus und Gewerkschaften bewerben und solche Sachen. Also alles sehr links, lefty, progressive coded, das Ganze. Und es ist natürlich auch ein bisschen Laserfokus auf mich, weil die Leute, die mich schon länger kennen, wissen ja, ich habe ja eigentlich angefangen als Musikjournalist. Also ich habe sehr viele Platten geschrieben, mache das auch immer noch nebenbei auf freier Basis, habe auch viele Platten gesammelt. Also ich hatte zeitweise bis zu 500 Platten in meinem Regal stehen, viel Zeit in Plattenläden verbracht. Shoutout an Green Hell Records in Münster oder Cruise Records in Hamburg. Dort viel Zeit verbracht. Und deswegen so ein bisschen da... treffen die Welten noch mehr aufeinander als bei sonstigen Musikgames, weil eben der Plattenladen da zentral ist und eben Platten auch. Und vor allem auch die Verbindung, die Menschen zu Musik aufbauen oder über Musik eingehen mit anderen Menschen. Und man spielt die neueste Fachkraft bei Repeater Records, die neueste Plattenverkaufsperson. Das Besondere daran ist, die Besitzerin von diesem Plattenladen ist Morgan McIntyre. Die war früher in den 80er Jahren in einer legendären Dream-Pop-Band namens Becoming Violet, die sich dann aber getrennt hat, weil es gab Beef zwischen ihr und ihrer Schwester Willow, die auch in der Band war, die dann irgendwie ihr den Partner ausgespannt hat, den Gitarristen der Band, und dann ist die Band auseinandergegangen. Mhm. Und genau, ein paar haben auch weiter, also Willow hat weiter Musik gemacht und die anderen aber nicht. Also Pat zum Beispiel, der ist jetzt der war Schlagzeuger und ist jetzt eben der Besitzer von so einer Bar, wo im Ingame-Universum ganz viele Bands immer auftreten, und Morgan gehört eben dieser Plattenladen. Und diesem Plattenladen, dem geht es so, geht so. Vermieter erhöht quasi ständig die Miete, es kommen nicht so wirklich Einnahmen rein. Jetzt mussten sie aber doch irgendwie dann ausbauen, um irgendwie mehr Räume zu haben, mehr Platten ausstellen zu können. Aber eigentlich haben sie das Geld dafür gar nicht. Also es ist eine schwierige Situation gerade. Und letzten Endes so ein bisschen die erste große Herausforderung in diesem Spiel. Also es geht über so 20 Tage, 3 Wochen quasi. Und die erste große Herausforderung ist dann eben so, okay, der Mann von Willow, der ehemalige Gitarrist von Becoming Violet, will den Plattenladen eben kaufen. So, und aber nicht, dass er dann weitergeführt wird, sondern will ihn quasi zumachen, diesen Plattenladen. So, und das ist halt so ein bisschen die Krux. Und vor diesem Hintergrund, wo sich eben diese größeren Geschichten abspielen, also das Verhältnis von Willow von Morgan zu ihrer Schwester, oder die ganzen unterschiedlichen Charakterstories, ist eben so, dass das große Ding ist eben, wie kann man eben diesen Laden erhalten und der Idee dieses Ladens treu bleiben. Und dann gibt es eben noch so ein paar kleinere Geschichten, wie gesagt, die sich dann da vor diesem Hintergrund abspielen. Zum Beispiel, dass eben Paul, der ist ein sehr queerer eine sehr queere Person, die auch in diesem Plattenladen arbeitet, die so ein bisschen jongliert zwischen Bürojob und ihrer Arbeit im Plattenladen, aber halt eben auch die Tatsache, dass sie sich noch für so einen LGBTQIA+-Club engagiert, eben auf derselben Straße ist, eben auch geschlossen werden soll. Also da in verschiedenen Sphären unterwegs. Oder zum Beispiel Hank, der so der älteste Angestellte in diesem Plattenladen ist, der immer noch in so einer relativ erfolglosen Band spielt seit ewig und halt jetzt irgendwie dann bald seine erste Show seit langem wieder hat, weil alle irgendwie jetzt älter geworden sind und irgendwie Kinder haben, Familie, und er der Einzige ist, der noch Single ist und noch denkt so, ja, solange ich Bock habe, mache ich weiter Musik. Dann gibt's auch noch Abby, die irgendwie nebenbei so eine up-and-coming Indie-Punk-Band namens Girl Junk managed. Also du hast da ganz viele so Archetypen von Leuten, wo man denkt, okay, wenn man sich vorstellt, wer in einem Plattenladen arbeitet, dann sind das die Leute, so ungefähr, ne? Mhm. Und du hast dann auch irgendwie noch so einen Musiknerd, Matteo, der auch die ganze Zeit irgendwelche Zitate von sich gibt, also so ein enzyklopädisches Wissen so ein bisschen hat. So war es halt, ne? Das sind halt so die Charaktere, die in diesem Plattenladen arbeiten. Und für alle ist natürlich Musik so der zentrale Faktor. Ja, und natürlich spielerisch ist Musik auch der zentrale Faktor, logisch, denn deine Aufgabe ist es im Endeffekt, jeden Tag so ein paar KundInnen zu versorgen mit Platten. Und die kommen immer, also die kommen zu dir und die suchen halt eine bestimmte Platte, aber wissen meistens nicht, wie sie heißt, oder wissen irgendwie nur so ein paar Infos zu der Platte, zum Beispiel, ja, die ist auf dem und dem Label erschienen, oder da war letztens irgendwie ein Magazin-Feature zu der Band, weil manchmal auch Magazine ausliegen in diesem Plattenladen, du musst dann natürlich das Magazin dann durchblättern, so, und du musst dann mal rausfinden, welche Platte sie haben wollen. So. Mhm. Es gibt manche, das sind halt so Mini-Rätsel, sage ich da mal einfach so, ne? Das ist so das Haupt-Gameplay von Waxheads, und die sind halt manchmal relativ simpel. Beispielsweise kommt, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Laufe der ganzen Story halt ein Charakter rein, der sagt, ich möchte die günstigste Platte mit dem größten Discount, möchte ich einfach haben. Und dann guckst du einfach die Platten durch, du läufst dann quasi, klickst dich von Screen zu Screen, und in jedem Screen sind Platten aufgestellt, klickst auf die Cover drauf und dann siehst du halt, okay, reduziert um 80% oder was auch immer, und dann kannst du sagen, ja, okay, das ist der größte Discount, die Platte will er haben. So, ne? Und eigentlich soll das eine Auswirkung haben tatsächlich auch, also es hat keine Story-Auswirkung, sagen wir so, wie erfolgreich du tatsächlich bist bei diesem Rätsel, aber du bekommst dafür halt so Punkte, die du für Dekorationen investieren kannst für den Plattenladen, also zum Beispiel für irgendwelches Merch, das du aufhängen kannst, irgendwelche Poster, irgendwelche Figuren, die du hinstellen kannst, um dann eben Repeater Records so ein bisschen zu personalisieren, sag ich mal. Und ja, also neben diesem großen Gameplay-Block gibt's dann auch so 4 Puzzles, wo du irgendwie in so einem begrenzten Rahmen die so Gegenstände richtig anordnen musst, dass es genau passt, also quasi keine Lücke ist. Also zum Beispiel so ein Display-Case für so Musikzubehör oder so eine Pinnwand, wo du dann irgendwie korrekt Flyer anordnen musst, dass die alle so aufeinander passen.
So was wie a little to the left?
Genau, so in die Richtung. Das fand ich aber so ein bisschen aufgesetzt, also das ist nicht so erschlossen. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, wir brauchen noch mehr Gameplay vielleicht, war die Idee dahinter, deswegen bauen wir das jetzt noch ein. Und also mein größtes Problem ist auch gleichzeitig ein Problem, das glaube ich auch nur ich haben werde bei diesem Spiel. So, also es ist definitiv ein Me-Problem, aber ich wollte es trotzdem ansprechen. Und zwar, ich finde, dass halt die Texte, die den Platten beilegen, sage ich mal, also die Reviews oder auch, es gibt es gibt auch oben links so ein Smartphone-Menü, wo du irgendwie, da gibt es einmal täglich so eine Nachricht von so einem Musikblog, also so eine, entweder so eine News oder so ein Interview oder sowas. Und ich finde, diese Texte, man merkt, also es klingt jetzt mega, mega snobby, mega elitär, mhm, aber naja, ich schreibe seit, weiß ich nicht, 13 Jahren beruflich über Musik, und man merkt tatsächlich, finde ich, dass die Leute, die diese Texte zumindest geschrieben haben, vermutlich noch nie bei Musik geschrieben haben. So.
Weil ich finde das überhaupt nicht elitär, weil entweder, also es ist wie ein Handwerk, und entweder machst du es richtig oder nicht.
Ja. Ja, es ist halt irgendwie so, also es ist halt so ein bisschen wie My First oder Second Music Blog teilweise, die Texte. Also so sehr viele Adjektive, dann irgendwie Sachen, die überhaupt gar nicht dazu passen. Da wird dann irgendwie so, also in einem Stelle zum Beispiel von so einer Jazzplatte steht irgendwas von wegen Deepening Brass Sounds. Und denke ich mir so, Ja, aber irgendwie, also Deepening im Vergleich zu was? So, da steht einfach Deepening Brass Sounds. Was heißt das überhaupt? Was will das irgendwie mir zeigen? Oder a quilt of folk and charm. Also ne, ein Quilt ist ja irgendwie so eine Decke, ne?
Mhm.
So, of folk and charm. So, okay, was heißt das? Ist damit die Musik gemeint? Also Folk Rock oder was auch immer oder sonst irgendwie Folk oder ist es irgendwie was anderes damit gemeint? Ja, oder auch so, keine Ahnung, the perfect soundtrack for anyone who wants to join the ranks of anarchy. Wo ich denke so, naja, aber the ranks of anarchy, in anarchy gibt's keine Ranks. So ungefähr, ne? Also, ja, es ist halt immer so ein bisschen, es ist ein bisschen in sich inkonsistent und ja, das hat mich halt so ein bisschen da gestört tatsächlich. Zumindest in der ersten Hälfte des Spiels, weil danach habe ich halt größtenteils einfach nur noch die Beschreibungen danach gescannt, nach so Schlüsselwörtern, die mir dabei geholfen haben, die richtige Platte zu finden. So, ne? Weil natürlich dann auch manche KundInnen sagen, ja, ich möchte eine Platte, die besonders trashy ist oder so. Und wenn dann irgendwo in der Plattenbeschreibung stand trashy, dann wusste man schon, okay, das ist die Platte, die sie haben wollen. Und ja, was ich halt auch so ein bisschen schade fand bei den Charakteren, also zum einen, ja, klar, es sind Archetypen, die natürlich so ein bisschen, so ein paar bestimmte Gesichtspunkte, Eigenschaften erfüllen müssen, an sich haben müssen, aber teilweise sind die auch so ein bisschen abziehbildmäßig. Also, ich weiß nicht, also Paul zum Beispiel, so als die queere Figur, ist halt so ein, also wirkt halt einfach nicht so lebensecht. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein queer, eine queere Person, wie man sie halt in so einer Dramatisierung bei zum Beispiel, weiß ich nicht, RuPaul's Drag Race sehen würde vielleicht.
Ja.
So.
Bin ich direkt wieder tief verschüttet.
Ja. Direkt, empört, Getränk verschüttet. Genau, also ich, da kann man natürlich mich auch noch dafür, also, korrigiert, man kann mich gerne dafür korrigieren, aber für mich wirkt es halt eben nicht authentisch, diese Figur. Die wirkt so ein bisschen wie so ein Yesified-Abziehbild irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß total, was du meinst.
So, und klar, natürlich gibt es mit Sicherheit auch viele Personen, die dann eben das irgendwie zu ihrem Ding gemacht haben, so. Aber die Person wirkt einfach nicht so wirklich authentischer irgendwie. So, finde ich zum Beispiel. Und teilweise sind die Charaktere halt einfach ein bisschen phrasig auch in ihren Ausdrücken. Das ist bei den KundInnen teilweise so ein bisschen besser, also was, die dann irgendwie so ein bisschen mehr hängen bleiben. Zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt so eine Kundin, die irgendwie kürzlich ihren Vater verloren hat und der war aber ein Plattensammler und sie versucht halt über diese Plattensammlung irgendwie mit ihrem Vater so posthum in Anführungsstrichen zu reconnecten und ein bisschen zu erfahren, so okay, wie war ihr Vater so drauf, was, also ne, auch so ein bisschen, was er vielleicht nicht erzählt hat. Und die kommt dann eben mit so einem älteren Mann ins Gespräch, der eben auch gerade seinen Ehemann verloren hat und dann formt sich da so ein Bond und die hören irgendwie zusammen Platten und so und ist halt super cute und das ist so eine von den Storys, die irgendwie so ein bisschen mehr rausgestochen hat für mich, wo ich dachte, okay, das ist wirklich gut geschrieben, weil es halt auch zum Beispiel diese Kernthese unterstützt einfach, dass Musik irgendwie immer auf eine Art verbindet, so. Und das ist ja so ein ganz, das ist so ein ganz großes Ding bei Waxheads, auch bei größeren Themen zum Beispiel ist natürlich auch generative KI da ein Thema, dass irgendwie so eine Streaming-Plattform irgendwie AI nutzen möchte, um irgendwie alle Musik aufzusaugen und dann irgendwie, die heißt irgendwie Press Play und man muss dann literally nur noch Play pressen, also man trifft ja keine Auswahl, was man hören möchte, sondern einfach nur das, was einem vorgesetzt wird, dass zum Beispiel immer mehr Locations zumachen, wo vielleicht junge Acts irgendwie auftreten können und gefeatured werden können, entdeckt werden können, dass irgendwie manche Medien auch irgendwie so eine sensationalisierende Rolle spielen, wenn es um Musik geht, nur die Skandale aufdecken wollen, etc. Es geht auch um so Themen wie, keine Ahnung, Ghostwriting in der Musikbranche, solche Sachen. Also schon ganz, ganz spannende Themen, so ganz coole Themen, wo man auch irgendwie merkt, dass sich die Leute da auch mit auseinandergesetzt haben, mit Hintergründen, so, sage ich jetzt mal. Aber halt schade, dass es halt dann dass sich das eben nicht so niederschlägt in den Texten, wenn es wirklich um die Musik selber geht. So, das fand ich ein bisschen schade. Ja, genau, nochmal Stichwort Musik natürlich. Natürlich super wichtig, der Soundtrack bei so einem Spiel. Und da sind auch einige Eigenkompositionen entstanden, die eigentlich auch alle relativ cool sind, in verschiedensten Genres, also meistens so in Richtung Indie-Rockig, so Dream-Pop. Und genau, auch eine coole Idee sozusagen, da wirklich eigene Songs zu komponieren und nicht irgendwie Sachen zu lizenzieren. Auch natürlich eine Finanzfrage, ne, bei einem kleinen Indie-Studio, irgendwelche Lizenzen zu erwerben für irgendwelche bestehenden Songs. Genau, also ich bin mittlerweile auch durch mit dem Spiel. Ein paar Mysterien sind noch nicht aufgelöst. Und was ich auch irgendwie spannend fand, weil
Chandler.
Die Katzen prügeln sich gerade. Genau, und Chandler, einer unserer Kater, schreibt gerade wieder ein bisschen rum. Anyway, genau, ein paar Mysterien, die nicht aufgelöst wurden, was ich ein bisschen komisch fand, weil da wurde zum Beispiel so eine Gruppierung namens Wax Pack eingeführt. Das heißt, Leute kamen wieder rein in den Store und hatten irgendwie so einen Button, wo Wax Pack drauf stand. Und irgendwie so hieß, ja, wir sind irgendwie so eine Vereinigung von Plattensammlern. Das ist wirklich total mysteriös, weil die irgendwie auch keine offensichtlichen Gemeinsamkeiten jetzt so hatten. Aber das wurde nie aufgelöst, was mit diesem Waxpack auf sich hat. Also keine Ahnung, ob ich irgendwas verpasst habe da. Weiß ich nicht. Aber ohne zu viel spoilern zu wollen, das Ende ist für mich schon auf jeden Fall eine runde Sache. Ein sehr versöhnliches Ende auch. Geht eben wieder auf Community und was so eine Gemeinschaft erreichen kann, was ja irgendwie eine schöne Message ist. Aber trotzdem, der Vorfreude ist es nicht gerecht geworden, die ich hatte auf das Spiel. So. Also kann man machen, muss man aber nicht unbedingt.
Ja, das ist natürlich immer so ein Ding mit Vorfreude und Erwartungen, ne? Also gerade wenn man wie wir jetzt eine Vorschaufolge macht und dann nicht nur den Ersteindruck hat, oder den bestehen lässt, wenn man auf Wunschliste klickt, sondern sich das nochmal genauer angucken muss und dann sich versucht zu erschließen, wie das Spiel wohl wird, um über das Spiel reden zu können. Ja.
Schwierig, manchmal.
Ja, wie heißt es? Gibt's auch wieder so einen Spruch zu. Es ist gleichzeitig gut und schlecht. Naja, es ist gleichzeitig gut und schlecht.
Okay.
Ich fand auf jeden Fall.
Wer den Spruch kennt, gerne in Discord posten.
Ja, aber ist ja ganz schlimm heute.
Ja.
Aber ich fand hier eine Steam-Rezension sehr eindrücklich. Your enjoyment of this game is going to depend entirely on your ability to deal with extremely Tumblr-core social justice brained writing. Also es ist eine positive Bewertung, ne? Aber es ist so, du musst den Vibe kennen. Und wenn das nicht dein Vibe ist, wird es, glaube ich, schwer. Und ich finde, das ist eine gute Sache aber. Weil wann hat ein Spiel mal so einen eindeutigen Vibe, ohne dass der so doll im Fokus des Spiels steht? Weißt du, was ich meine? Also du kannst natürlich ein komplettes Spiel darum konstruieren, weiß ich nicht, um irgendein Social Justice Thema in Anführungszeichen. Oder du kannst es so wie hier, so wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nebenbei laufen lassen und als selbstverständlich nehmen. Aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Aber es spielt halt in dieser Welt. Und das ist, ich finde, das kann man dem Spiel schon wieder zugute halten. Wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Also ich habe es ja nicht gespielt. Das ist einfach.
Ja. Also klar, diese Themen werden natürlich schon auch aufgegriffen, so, ne? Aber es ist jetzt irgendwie, es geht schon hauptsächlich um den Plattenladen und wie er irgendwie Leute verbindet und die Musik Leute verbindet, aber natürlich ist dann auch irgendwie, sind dann auch eben so LGBTQIA+-Rechte und so, ist natürlich auch irgendwie ein Thema oder die Gentrifizierung, sowas halt. Das ist alles natürlich ein Thema. So, ne?
Ja, klar, weil es halt immer ein Thema ist.
Ja.
So. Aber es ist nicht der alleinige Fokus, sondern es ist halt Teil der Welt und wird dann als solcher halt natürlich thematisiert.
Ja, ja.
Ja. Aber es sieht mega cool aus.
Ja, es hat einen sehr, sehr eigenen Artstyle auf jeden Fall. Sehr
ja.
Comic-mäßig und sehr, ja, wie gesagt, sehr eigen. Auch sehr viel.
So Sticker-mäßig.
Sticker-mäßig, also ja, das trifft ganz gut, ja.
Alles sieht aus, als könnte es ein Sticker sein.
Ja, das stimmt. Und es ist auch viel, also man hat auch, man merkt auch, es ist viel Liebe in so die ganzen Plattencover und so auch geflossen. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, muss man sagen. Genau. Ja, also zum Angucken und Anhören auf jeden Fall sehr gut. Und manchmal reicht das ja auch so, ne? Vielleicht.
Ja, ja. Ansonsten gibt es auch noch eine Demo. Also ja. Vielleicht ist das was.
Ja.
Ich finde es Wahnsinn. Hier Steam empfiehlt ja immer Spiele.
Mhm.
Similar to games you've played.
Mhm.
Und bei Waxheads ist es Blueprints und Pentiment.
Okay. Naja. Na,
ich glaube ja.
Ja
nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber gut.
Ja. Aber nun. Genau, und wie gesagt, es gibt eine Demo. Das heißt, ihr könnt erstmal die Single euch anhören, bevor ihr das Album kauft. Um in einer Analogie zu bleiben. So.
Crazy.
Ne? Ja, aber ich würde sagen, wir kommen zum dritten in der Reihe, der Vorfreudetitel. Und also, wenn das nicht Christina Kohr ist, dann weiß ich auch nicht.
Was ist es dann, ja.
Ja.
Es ist lustigerweise auch so Christina Kohr im Sinne von, ich habe keine Ahnung, was für Spiele es gab, bevor ich angefangen habe, Spiele zu spielen.
Mhm.
Und genau die werden hier referenziert. Aber ich starte mal von vorn. Also, es handelt sich um Forbidden Solitaire von Grey Alien Games und Night Signal Entertainment. Erstere sind also beide stehen als Publisher und Devs drin, aber Grey Alien Games sind mehr ein Publisher, die Puzzlespiele veröffentlicht haben, auf die ich nicht geklickt hätte. Auch jetzt nicht. Und Night Signal Entertainment, die haben zum Beispiel Home Safety Hotline gemacht und Night Signal und im Februar 2025 in der Folge in der Hello Kitty Bäckerei, da schließt sich der Kreis, habe ich schon über Home Safety Hotline gesprochen, was gut war. Und genauso wie da ist hier in Forbidden Solitaire der Fokus sehr auf 90er Vibes, auf Desktop und auch auf TV, auf Fernsehen.
Mhm.
Forbidden Solitaire ist in der Welt des Spiels ein Spiel, das verboten ist, da. Und man startet auf dem Desktop von Will. Und man sieht, er hat gerade seiner Schwester Emily geschrieben, so, du glaubst nie, was ich gerade gefunden habe. Ich habe hier Forbidden Solitaire irgendwo gefunden. Ich werde es jetzt mal spielen, erinnerst du dich? Unsere Mutter hat damals irgendwas im Fernsehen gesehen und uns verboten, das zu spielen. Und dann startet man das und das Intro zu diesem Ingame-Spiel, das ist so Death Trap Dungeon.
Mhm.
Ich habe mir von Josh Strife, der spielt so ältere Spiele und fragt, was it good? Und spielt die dann durch und kommentiert das nebenbei und du hast quasi das Gefühl, du spielst es selbst nochmal durch. Und da habe ich mir sein Death Trap Dungeon Video angeguckt und dachte so, ja, null, wie ich es in Erinnerung hatte, aber es ist einfach janky as fuck und richtig dumm, geil, so. Und so in eine ähnliche Richtung geht das und es geht darum, ein Dungeon zu erkunden mit Solitär. Also mit Solitär interagierst du und kämpfst du. Das Solitär hier funktioniert wie folgt, eine Karte ist vorgegeben und du musst dann eine Karte anklicken, die da drüber oder da drunter ist, also direkt. Beispielsweise liegt da eine 5, das heißt, du kannst nur auf eine 4 oder eine 6 klicken und die Farbe ist erstmal egal. Und dann wie das so ist, sind die da so schön sortiert. Und wenn du die oberen Karten wegsortiert hast, werden die unteren erst freigegeben. Und dann kannst du, wenn du dich schlau anstellst und ein bisschen Glück hast, Kombos machen, dass du so 5, 6, 7, 10, 15 Karten in einer Reihe anklickst, bevor nichts mehr geht und du eine Karte vom Nachziehstapel aufdecken musst. Diesen Nachziehstapel, den gibt es nur, wenn du interagierst, wenn du vor einer Tür stehst und den geheimen Mechanismus finden musst oder den Schlüssel. Also Schlüssel und Schloss sind dann zwei Karten, die du zueinander bringen musst. Und da kannst du dann halt diesen Stapel immer wieder nachlegen, damit du deine Karten los wirst. Da ist das Ziel, diese Karten, die da im Muster vor dir liegen, wegzusortieren, komplett zu leeren. Und wenn aber dein Nachziehstapel leer ist, ist automatisch Game Over.
Mhm.
Die zweite Variante ist, wenn man gegen Gegner spielt. Wenn der Gegner dran ist, macht er entweder nichts oder irgendeine Spezialfähigkeit oder er fügt dir direkt Schaden zu. Und wenn du dran bist, ist die Höhe deines Schadens die Höhe deiner Combo. Man kann das noch ein bisschen pimpen. Du kannst zum Beispiel dann auch Karten einsammeln, die dir ein Schild geben, dass du ein bisschen Damage absorbierst, der dir zugefügt wird. Es gibt diverse Joker und jedes Mal, wenn du jetzt auf Nachziehen drücken würdest, beendest du deinen Zug und der Gegner ist dran und du startest dann mit einer neuen vorgegebenen Zahl und kannst dann nochmal eine Combo probieren. Und jedes Mal, wenn du aber nachziehst oder eben spezielle Mana-Karten einsammelst, wird dein Mana erhöht. Und wenn das voll ist, kannst du einen Mana-Blitz loslassen. Dann werden bis zu drei zufällige Karten weggeblitzt quasi. Mhm. Und du musst sie nicht mehr wegsortieren. Diesen Blitz, den kannst du verbessern, dazu komme ich gleich. Und dann gibt es, wie gesagt, Joker, zum Beispiel, dass du die Karten neu sortieren kannst. Dass du, wenn du gerade nicht weiterkommst, den einen Joker, die werden dann alle zur Seite gelegt und du kannst sie dann auswählen, wenn du bereit bist. Dann kannst du dir den einen holen und dann kannst du jede beliebige Karte danach wegklicken. Oder es gibt einen Feuerball. Das Ganze ist, ich nehme an, inspiriert von Dungeons and Dragons mit diesem Feuerball und Zauberer im Dungeon und so weiter.
Mhm.
Ja, und das ist so die grundlegende Solitärmechanik. Und jedes Mal, wenn du denkst, so, oh, jetzt wird's ganz schön einfach, ist irgendwie ein bisschen boring, dann kommt eine neue Mechanik. Eine, die ich besonders gut fand, ist, du musst dich an einer Wache vorbeischleichen, an so einem riesigen Monster, das da in diese Gefängniszellen patrouilliert. Und das ist auch ein Solitärmoment, aber du hast so einen Kegel, der auf einen Abschnitt deiner Karten scheint. Und du kannst einmal was in diesem Kegel anklicken, eine Karte, dann wird der von gelb zu rot. Und wenn du dann nochmal eine Karte im Kegel anklickst, ist dieses Monster alarmiert und es ist automatisch Game Over. Das heißt, du musst da so drumrum arbeiten.
Aha.
Und jedes Mal, wenn du deinen Zug beendest und einen neuen startest, verschiebt sich dieser Kegel so ein bisschen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und ansonsten wird die Geschichte dieses Zauberers, die du da spielst, mit Text und Bildern gezeigt. Und dazwischen gibt es immer wieder Lore zum Spiel. Emily chattet nämlich mit dir, du antwortest einfach nie, aber sie schickt dir dann zum Beispiel alte Zeitungsausschnitte, Werbungen oder einen Ausschnitt aus Truth or Tale. Das ist quasi das X-Faktor, das Unfassbare aus diesem Dingens, wo es dann darum ging, so ist es wahr, dass Videospiele töten können. Und dann ein Junge, Timmy, hat ein Spiel gespielt. Seine Mutter fand ihn im verschlossenen Zimmer und er hat sich die Augen ausgestochen. Und dann stellt sich raus, es gab mehrere solcher Vorfälle, weshalb das Spiel dann verboten wurde, weil Menschen, die das gespielt oder auch daran gearbeitet haben, sich die Augen ausgestochen haben. Was so das der Game-Over-Screen ist und auch so im Intro dieser Zauberer, der dann ja scheitert, dass er dann die Augen verliert. Mhm. Und Augen ist ein gutes Stichwort, weil du findest dann ein Auge, ein Augapfel in der Wand so, der mit dir redet und dann hast du den Shop freigeschaltet. Das ist das, was man auf der Steam-Page sieht, die Hand mit den Edelsteinen. Mhm. Edelsteine in der Hand, aber wortwörtlich. Also die werden dann so eingepflanzt. und die kaufst du kriegst so random Geld, Münzen, wenn du da Karten wegsortierst. Und das kann zum Beispiel mehr Leben sein, ein besserer Mana-Blitz oder dass du die unteren Karten, die du eigentlich noch gar nicht sehen kannst, dass einige davon dir angezeigt werden, dass du besser planen kannst, welche Karten du zuerst wegsortieren willst, damit die darunter freigeschaltet werden, weil die gerade zu deiner Combo passen und du dich dahin arbeiten kannst.
Mhm.
Also es gibt da durchaus so einen strategischen Aspekt in diesem Spiel. Und was ich richtig, richtig gut finde, ist, du bist halt am Anfang auf diesem Desktop und dann kannst du auch in die Einstellungen gehen. Und du kannst Jumpscares deaktivieren. Habe ich sofort gemacht.
Mhm.
Auch Screenshake und sowas kannst du einstellen. Und das finde ich, das ist ein Quality of Life Ding. Das sollten einfach alle Spiele haben. Auf jeden Fall solche, die zwar so ein bisschen Horrorästhetik haben, aber eine ganz andere Mechanik, so wie hier. Man spielt halt solitär und klickt sich da durch so ein Adventure und klickt sich ein bisschen durch Chats und sowas. Da muss ich nicht erschrocken werden, mein Gott. Ich will Karten spielen in Ruhe. Ja.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall, ja, das ist Forbidden Solitaire. Es gibt halt wieder, genauso wie in Home Safety Hotline auch, Sequenzen mit echten Menschen, die da irgendwas schauspielern. Zum Beispiel aus diesem einen Ausschnitt aus den Nachrichten von damals, in Anführungszeichen, mhm. wo dann so empörte Leute protestieren vor dem Studio. Und das ist halt alles mit echten Menschen und das macht das irgendwie so super unterhaltsam. Und man kann sich sehr gut da drin verlieren. Also gerade, weil es ja auch so vielschichtig ist. Du bist ja eigentlich, du startest auf Steam dieses Spiel und dann bist du aber wieder auf einem Desktop. Und da chattest du dann mit deiner Schwester und startest da dann aber ein Spiel und dann bist du in dieser fremden Welt irgendwie und dann, ja, es ist, ich habe mich da heute sehr drin verloren. Ich habe das heute Mittag gespielt und ich fand es sehr, sehr gut. Es gibt dann noch so ein paar Sondermechaniken, die das Solitär ein bisschen anspruchsvoller machen. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, der super eklig, der spritzt so Maden auf deine Karten und dann sind ein paar Karten infiziert. Und wenn du die dann anklicken willst, gehen die zwar weg, aber die Made greift dich gleichzeitig an und du kriegst einen Schadenspunkt oder du musst erst 4 Herzkarten gespielt haben, bis eine Karte, die so in Ketten ist, frei kommt.
Mhm.
Sowas in die Richtung. Also es gibt da schon so ein paar Kniffe. Ich habe viel gesehen, dass es mit Balatro verglichen wurde. Ich glaube aber einfach nur, weil es noch ein Kartenspiel ist, das irgendwie adaptiert wird. Du hast nicht die Möglichkeit, außer diese Edelsteine, aber jedes Mal, wenn ich den Shop aufgemacht habe, vor jedem Kampf kannst du, oder vor jedem Solitär, kannst du einmal in den Shop gehen, bevor du das Solitär wirklich startest.
Mhm.
Ich konnte mir immer alles leisten. Also das war nicht
kein Highscore-Anreiz, sozusagen.
Nee, Highscore sowieso nicht, gibt es gar nicht. Es geht ja darum, die Geschichte zu spielen, aber du kannst halt auch nicht deine Karten irgendwie individualisieren oder personalisieren. Nein, du kannst sie nicht verbessern irgendwie, dass es so dein Deck wird, weil du hast ja gar kein Deck eigentlich.
Ja.
Die Karten sind ja das Hindernis und nicht irgendwas, was du nutzt, um durch ein Hindernis zu kommen.
Ja.
So. Ja. Genau, also ansonsten, es ist schon sehr gory, also ein bisschen eklig auch. Aber ich finde das Design der Gegner inspirierter, als was ich sonst so sehe oder erwartet hätte, muss ich sagen. Es ist noch nicht auf dem Lookout-Zeit-Level.
Mhm.
Na, wobei, vielleicht doch, vielleicht doch. Es ist noch nicht so eine Variation an Monstern, aber es ist schon so sehr... Es ist irgendwie, es ist cool. Es ist eklig und cool. So würde ich das beschreiben. So, man denkt sich so, ja geil, das ist so ein Monster. Da werde ich heute Nacht dran denken.
Hm, verstehe.
Na.
Wie sehr trägt denn so, also wie ist denn für dich vom Appeal, vom Reiz her gewichtet die Story und das Spielerische selbst? Weil das, also ich meine, auf dem Papier ist ja, sind ja die Solitär-Matches Mittel zum Zweck, um die Story weiterzutreiben. So, aber
ja.
Was hat dich denn mehr gereizt in der Zeit jetzt? Wirklich die Solitär-Matches, weil es ja auch so viele verschiedene einfach gibt, oder diese Story weiterzubringen?
Ehrlich gesagt, die Story.
Okay.
Ich war selbst überrascht. Eigentlich wollte ich nur ganz entspannt ein bisschen Solitär spielen.
Mhm.
Aber... Ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube, ich bin sehr gut in Solitär. Und das war jetzt alles keine allzu große Herausforderung bisher.
Mhm.
Und aber die Geschichte, die ist so cool. Da habe ich richtig, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber da habe ich richtig Lust, sie weiterzuspielen.
Okay. Ja, das ist ja so ein bisschen auch in der Tradition von diesen, also ich habe es auch gesehen, bei Grey Alien ist ja auch zum Beispiel, die haben ja auch Regency Solitär gepublished und Shadowhand Solitär, das sind ja auch immer so storybasierte Solitärspiele gewesen. Und ja, gut, dass diese Tradition jetzt weitergeführt wird. Natürlich auch irgendwie dann der passende Match mit diesem ja noch relativ frischen Horror-Game-Team, also mit Night Signals. Hier gibt es ja auch immer nicht so viele Spiele veröffentlicht.
Klingt nee, drei, glaube ich jetzt.
Ja, klingt nach einer sehr guten, frischen Combo. Und auch ein bisschen ungewohnt tatsächlich auch, ne? Also die anderen Solitärspiele von denen oder auch die anderen Puzzlespiele, wie du meinst, sind ja eher, die sind, glaube ich, eher so leichtere Kost, sage ich mal.
Ja, das war auch mein Eindruck. Aber ich finde, das, was Night Signal macht, die haben da eine sehr, sehr spezielle Nische. Mit diesem 90er-Fokus und mit so Live-Action und auch hier auch wirklich so, was im TV lief in der Zeit und wie das alles so zusammenfließt. Aber das ich finde, es gibt einen krassen Unterschied zwischen Spielen, die das aus Nostalgie, also nur aus Nostalgie heraus reproduzieren wollen. Und sowas wie Forbidden Solitaire, die das einfach nutzen und naja, nicht billigend in Kauf nehmen, sondern auch schon wollen, dass Nostalgie da eine Rolle spielt. Aber die machen auch was Eigenes, was ganz anderes damit. Und die nutzen das und wollen nicht nur wieder, weiß ich nicht, 40 Jahre jünger sein. 30.
Ja.
Also, ja, es ist kein, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, aber du weißt, was ich meine, ne? So Spiele, die sagen so, hier, sei wieder jung. Das hast du früher gespielt. Willst du das nicht nochmal spielen und dich wieder glücklich fühlen? Und das ist es hier halt einfach nicht.
Mhm. Ja, spannend.
Das ist gut.
Also auf jeden Fall dann in dem Fall die Vorfreude berechtigt gewesen auf das Spiel.
Ich habe festgestellt, so eine große Vorfreude war dann da gar nicht, weil ich habe gesehen, es wurde veröffentlicht jetzt am 30. April und ich dachte so, eigentlich wollte ich das spielen, aber jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Lust darauf, wie ich hatte, als ich es auf die Wunschliste gepackt habe und ich war auch mit einem anderen Spiel beschäftigt, dazu gleich mehr.
Mhm.
Und dann habe ich es nur für diese Folge heute, nur weil ich was spielen musste. Und weil ich dachte, es passt einfach so gut zu Lost Levels und zu mir, habe ich es dann doch gekauft. Und jetzt muss ich sagen, toll. Ich bin froh, dass ich es gekauft habe. So auch Solitär da drin, das ist aber so im Hintergrund. Aber die Geschichte ist einfach spannend. Und dieses, wie sie erzählt wird, dass man alles nur so von der Schwester erzählt bekommt. Mhm. Und der Gedanke, den ich die ganze Zeit dabei hatte, ist ja, was ist denn den Leuten genau passiert, die das gespielt haben, was ich jetzt gerade spiele? Und die Tatsache, dass ich Emily nicht antworten kann, sondern einfach nur das Spiel weiterspielen kann. Das ist das Einzige, was ich machen kann, um weiterzukommen, um irgendwie da rauszukommen. Wo führt das denn dann hin? Ich habe richtig diesen Sog gefühlt, der ja eigentlich in der Lore dieses Spiels, der da vermittelt werden soll, dass da dann was Schlimmes passiert, dass dieses Spiel verboten ist, aus gutem Grund. Das habe ich richtig gefühlt, weil ich konnte ja nichts machen, außer spielen.
Ja, ja,
das
spannend.
Ist schon gut.
Ja. Ja, witzigerweise ist mein zweites Spiel, hat einige Parallelen auch zu Forbidden Solitaire. Das ist auch eine, also rein so visuell und von den kulturellen Ansatzpunkten auch sehr spät 80er, Anfang 90er coded tatsächlich. Es ist auch ein relativ altbekanntes, simples Spielprinzip, das ihm zugrunde liegt, das aber eigentlich durch seine Story mehr oder weniger eigentlich wirklich gewinnt. Und es ist auch ein Spiel, wo ich mir dachte so, ja, das muss ich eigentlich gar nicht mitbringen. Da werden eh alle drüber berichten, über dieses Spiel. So, und das wird garantiert irgendwie tausende von Reviews bekommen bei Steam. Und dann habe ich irgendwie vor einer Woche oder so oder zwei drauf geguckt und dachte so, okay, wir sind unter 1000 Reviews für dieses Spiel. Und dachte ich so.
Die Info?
Ja. Und da dachte ich so, was ist da los? Was ist da los? So,
aber ich kann das verstehen, weil es sieht mega underwhelming aus, irgendwie.
Ja, das ist halt dieses Spiel. Es ist, glaube ich, eines der Spiele, wo es mir am schwersten fällt, so richtig drüber zu sprechen, über dieses Spiel. Weil es so unique ist, es so besonders ist. Aber ich werde es mal versuchen zumindest. Ich habe natürlich schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar ist es eigentlich, das Spiel ist ein narratives Rundenstrategiespiel von A.P. Thompson. Der hat zuletzt zusammen mit einer Entwicklerin Consume Me gemacht, das ja auch so ein bisschen so ein kleines Indie-Darling war im vergangenen Jahr. Und das Framing von diesem Spiel fängt halt direkt so, durchbricht eigentlich direkt die vierte Wand. So, weil der Vorhang geht auf, der auch immer an der Seite vom Spielbildschirm zu sehen ist, dieser Vorhang. Und das heißt, okay, das Spiel, das Schauspiel beginnt gleich, aber liebe ZuschauerInnen, wir müssen euch warnen, die Hauptrolle wird von einem Understudy besetzt, also von der Zweitbesetzung. Die Hauptrolle des Player. So, und also spricht dann quasi direkt dich an, ne? Weil du bist ja Player in dem Sinne. Und auch das Skript ist noch gar nicht fertig. So, das heißt, die spannende Frage ist, wird der Spieler, die Spielerin schneller sein oder werden die Scriptwriter, die gerade noch damit beschäftigt sind, das Skript fertig zu schreiben, damit schneller sein? Also schon da irgendwie so ein Meta-Kommentar irgendwie. Und man wird dann relativ unvermittelt auf so ein Spielfeld gesetzt. Das besteht aus 7x7 Feldern und besteht aus verschiedenen, also es ist quasi, stellt eine Landschaft dar. Also kann man Felder sehen mit Wald, Feldern, Wasser und Bergen. Und man bekommt direkt so ein spielerisches narratives Tutorial, weil dir wird gesagt, okay, die Landschaft bewegt sich. So, und das heißt, du musst die Landschaft bewegen. Und wie machst du das? Indem du Dreierpaare bildest. Also genauso wie bei Bejeweled oder Candy Crush.
Candy,
ne?
Crush.
Genau,
ja.
Also einfach Dreierpaare bilden, löst sich auf, es rutscht was nach. So. Und das machst du so ein paar Mal und dann auf einmal kommt ein neues Teil ins Feld, und zwar der Court. So, also so eine Burg. Und diese Burg kann man frei bewegen durch diese Landschaft. Anders als die anderen Teile, die man quasi eben nur verschieben kann, wenn man ein Match bilden kann. Und wo du genau bist, wer du genau bist, was du da machst und warum, du hast keine Ahnung, aber es ist klar, du musst in diesen Court rein. Das heißt, du baust das Feld dann so um, dass du eben einen Weg zu diesem Court hast. Und dann kommst du da irgendwie rein. Und dieser Court ist bevölkert von Feen. Und wird in Abwesenheit der Königin, weil die ist nämlich nicht da, und die soll es eben dann jetzt so mehr oder weniger ersetzen, die echte Königin, als Zweitbesetzung, bist du dann eben die Königin von diesem Court. Und der Haupt, Berater der Königin ist Robin Goodfellow oder auch Puck. Und wer seinen Shakespeare kennt, weiß, Puck ist eine sehr wichtige Figur in Midsommernachtstraum, wo es eben auch um Titania und Oberon geht und irgendwie diese, dieser Court of Fairies, ja, das ist sozusagen direkt die Inspiration für die Namen, für dieses Konzept davon. Und genau, also wir als SpielerInnen wollen eigentlich nach Hause wieder, ne? Weil wir sind irgendwie reingekommen in diesen Court mit unserem Echtweltwissen und dieser Court ist irgendwie so eine ganz absurde, surreale Variante der echten Welt, die so ein bisschen in den 90ern feststeckt. Also alle, soweit man es erkennen kann, weil die Visuals sind sehr so, also auch wieder so CGA-Grafik, also vier Farben, ne? Also du hast dein Türkis, du hast dein Pink, du hast irgendwie noch also ein paar mehr Farben sind schon, aber die Charakterporträts sind quasi also CGA-mäßig. Und ja, letzten Endes musst du es schaffen, diesen Court zu verlassen. Das ist aber schwierig, denn zuerst musst du mal den Krieg gewinnen, weil jeden Tag zieht dieser Court aufs Neue in den Krieg. So. Und wenn du diesen Krieg erfolgreich abschließt, indem du mehrere Schlachten gewinnst und eine Schlacht ist immer so ein 7x7 Spielfeld und dann einen Bosskampf am Ende noch absolvierst, dann hast du die Möglichkeit, während der Court so ein bisschen durchs Nichts schwebt, weil dann das ganze Spielfeld, die ganze Welt aufgelöst ist, zu versuchen, aus der Tür rauszugehen. Aber die Tür ist zugeschlossen mit vier Schlössern. Das heißt, du musst erstmal vier Schlösser finden, und zwar deine Schlüssel. Nicht vier Schlösser, sondern vier Schlüssel musst du finden. Und zwar deine Schlüssel, zum Beispiel ein Schlüssel für eine Storagebox, den Ersatzschlüssel für das Haus deiner Eltern, den Schlüssel deiner ersten Wohnung, solche Sachen. Ne? Also das sind alles so Objekte, die du mit einer Bedeutung aufgeladen hast, aber die in dieser Welt eine ganz andere Bedeutung haben. So. Also alles, was irgendwie aus der echten Welt kommt, hat irgendwie so ein bisschen eine andere Bedeutung in diesem Universum. So. Und das ist allein deswegen halt total absurd, weil so ein Running Joke ist, dass diese Feen, obwohl sie wissen, dass Magie existiert und Magie auch nutzen, obwohl sie zum Beispiel so Sachen kennen wie Baseball oder Ballett oder den Kapitalismus in Form der Church of Market, so was in dem Universum so ein bisschen so ein Kult ist. Ich meine, Tract, ne? Kapitalismus, ja, ist ein Kult, ja, ja. Ein Todeskult. Und die glauben aber nicht an Autos. Jedes Mal, wenn du was von Autos erzählst und wenn du zum Beispiel auf diesem Schlachtfeld, dann tauchen manchmal auch so Straßenschilder auf, zum Beispiel sowas wie Dead End oder irgendwie keine U-Turns. Und deine Courtiers, die Feen, denken dir die ganze Zeit, ah, das ist irgendeine kryptische Nachricht, irgendein geheimer Zauberspruch, und du dann so, nee, das heißt, dass man einfach mit seinem Auto nicht umdrehen kann. Die dann so, ah ja, okay, wie diese Autogeschichte, ne? Unsere Königin glaubt wieder, dass irgendwo sowas wie Autos existieren, so. Also total absurd, dass sie sich an diesem Punkt aufhängen, dass es einfach keine Autos geben soll. Aber sowas wie Baseball schon, völlig absurd. Und auch jedes Mal, wenn du eben so einen Kampf gewinnst, dann bekommst du auch so einen kleinen Blick, also den Krieg gewinnst, bekommst du so einen kleinen Blick hinter den Vorhang, weil dann kannst du nämlich auch Puck treffen und Puck beantwortet immer eine Frage. So, weil die ganzen Fairies in deinem Court, die können dir auch nicht sagen, wie du nach Hause kommst und so, und Puck ist aber derjenige, der so ein bisschen die Strippen zieht, der ein bisschen hinter den Kulissen die Organisation sozusagen macht, so das Theater aufrechterhält, so, ne? Und du lernst auch mit der Zeit, je mehr Kämpfe du gewinnst und je mehr Magie du ausübst, also zum Beispiel, indem du diese Dreierreihen bildest und Sachen auslöschst, desto mehr zerstörst du quasi die Grundfesten der Realität dieses Chords, dieser Welt. So. Und da kommt dann zum Beispiel auch wieder dieser Aspekt mit rein, dass am Anfang gesagt wird, das Skript ist noch nicht fertig. Das heißt, wenn du nach so ein paar Durchläufen fangen Charaktere an, immer wieder denselben Satz zu wiederholen. So, weil literally, also ich weiß nicht, ob es ehrlich tatsächlich so ist, aber in der Logik ist natürlich, das Spiel ist noch nicht fertig. Die Charaktere haben nicht mehr zu sagen, deswegen werden sie quasi stale und ne, sagen nichts mehr, sondern wiederholen immer den letzten Satz noch, werden dann quasi so hinter die Kulissen geschoben von Puck, damit eben die Illusion aufrechterhalten bleibt. So. Und ja, also das, allein das ist schon irgendwie super spannend, dieses ganze Konzept um diesen Chord herum, die Realität, die da existiert, das alles irgendwie so ein bisschen in so einem Dad-Joke, 80er, 90er Jahre Sitcom-Universum fast schon so ein bisschen stattfindet. Die Charaktere alles ein bisschen drüber, überzeichnet. Man kann sich fast schon so ein Love-Track drunter vorstellen, wie es in den 90er Sitcoms immer so war, so, ne? Teilweise. das ist der eine Aspekt, das schon richtig, 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 richtig gut ist. So, und erstaunlich, dass da hauptsächlich eine Person für verantwortlich war. So, also in der Hauptsache, wie immer, ne, bei so Solo-Geschichten. Und dann hast du noch diese Strategieebene, die auch nochmal so eine ganz, ganz, ganz eigene Komplexität mit sich bringt, weil du natürlich auch dann in diesen Schlachten auch immer Gegner hast, die auftauchen. So. Also das sind generische Cords, die es fängt eben so an, bei jeder Schlacht hast du irgendwie die Low Tide. Da sammelst du dann Ressourcen, indem du Sachen matchst. Also zum Beispiel, wenn du drei Felder matchst, bekommst du irgendwie eine Nahrung. Wenn du drei Wasser matchst, bekommst du ein Wasser, etc. etc. Und du kannst aber auch generische Cords wegmatchen, weil wenn du siehst, okay, ich habe hier meinen Cord, aber es sind um mich herum irgendwie 20 andere, dann kannst du natürlich versuchen, diese Cords wegzumatchen, damit sie keine Einheiten produzieren. So. Du hast aber
nicht
aber,
deine eigenen wahrscheinlich.
Nee, die eigenen kannst du nicht wegmatchen. Nee, nee. Also nur
okay.
Die generischen Cords. Weil du bist ja immer nur ein, du hast nur einen Cord auf dem Spielfeld.
Ja, eben.
Ja.
Und wenn du den aus Versehen wegmatchen würdest, wäre ja blöd.
Genau, nee, das geht nicht, das geht nicht. Nee,
okay.
Nee. Und genau, du hast aber auch eine bestimmte Anzahl von Zügen. Also es ist so ein Zeitbalken an der Seite, der immer runtergeht mit jedem Zug. So. Und dann ist eben High Tide. Und bei High Tide wird eben dieses Grid gelockt, so in 7x7. Das kannst du nicht mehr verschieben dann. Und dann musst du eben mit den Ressourcen, die du so erwirtschaftet hast, vielleicht aus den vorherigen Kämpfen auch, musst du dann Einheiten produzieren. Oder kannst irgendwelche Skills einsetzen. Also zum Beispiel kannst du irgendwie Krieger produzieren oder Farmer, die dann von allen Feldern, wo sie hinkommen, irgendwie Sachen aufsammeln. Einheiten, außer es sind Vögel, können eben nicht über Wasser laufen zum Beispiel. Das kannst du natürlich auch nutzen, weil du kannst deinen Cord ja auch bewegen. In der Low Tide nutzen, um dann eben dich so ein bisschen einzubarrikadieren. Wenn du sagst, okay, ich brauche keine Ressourcen, aber ich habe irgendwie 20 Cords, die mich angreifen wollen, aber ich brauche keine Ressourcen, dann schiebe ich mich einfach auf so ein Feld, wo ich eben von Wasser umgeben bin. Und dann bestehe ich die Runde auch, weil es geht letzten Endes nur darum, auch da läuft dann eben eine Zeit runter und das musst du überstehen einfach, diese 30 Sekunden oder was das sind, musst du einfach überleben. Du hast auch eine Lebenspunkteanzeige und so, also du kannst auch ein paar Angriffe aushalten in diesem Cord und je nachdem, welche Kacheln du so reingeschwemmt wurden in Low Tide, sind zum Beispiel auch so Sonderkacheln auf dem Feld dann, also zum Beispiel Truhen, die du aufmachen kannst oder Shops, wo du für Geld dann eben neue Einheiten kaufen kannst, neue Einheitentypen oder neue Skills zum Beispiel. Das ist wirklich eine große Varianz an Karten, die du dir im Feld kaufst, die du dann ausspielen kannst, sagen wir mal so im übertragenen Sinne. Und genau, und am Ende von jedem Tag steht halt irgendwie ein Bosskampf, das kann irgendwie ein Drache sein, das kann ein Spiegel sein, den du zerstören musst, ein übergroßer. Es können aber auch so Ziegen sein, die Wegzoll einfordern und wenn du den nicht bezahlst, musst du gegen die Ziegen kämpfen. Normale Sachen halt, ne, Standard. Und später kannst du dann auch irgendwie noch verschiedene Jobs freischalten. Also Jobs sind in dem Fall sowas wie Klassen, dass du halt irgendwie die entscheiden, wie du, welche Startkarten du hast, welche Startskills und Einheiten und wie du Geld verdienst, dass du in den Shops ausgeben kannst dann. Also ob du irgendwie dann Geld verdienst, indem du Mauern baust und wenn diese Mauern eingerissen werden, dann bekommst du halt Geld dafür. Das ist ein defensiver Job zum Beispiel. Also da gibt es wirklich enorm viel Varianz, enorm viel Komplexität und das Spannende ist auch, egal ob du gewinnst oder verlierst, der Tag fängt immer ein neuer Tag an. So. Dass du gewinnst oder verlierst, ist eigentlich nur erhöht entweder deinen Comfort oder deinen Strive-Wert. Und Comfort und Strive kannst du am Anfang des nächsten Krieges einsetzen, um dann zum Beispiel für einen Comfort-Punkt kannst du sagen, okay, ich möchte, dass 25% weniger Gegner auftauchen. So, also ein bisschen, die das Ganze erleichtern. So. Und also ich glaube, man merkt schon, es ist super komplex, dieser Strategie-Part, was überhaupt nicht so aussieht. So. Also ich war wirklich von diesem Spiel positiv überrascht einfach, so, weil ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drin steckt, so viel Story, so viel Komplexität in der Strategie, so viel Humor auch irgendwie, so. Ich hatte wirklich so viele Blinking Guy GIF Momente. Ich glaube, alle, die zuhören und zugucken, wissen, was ich meine, oder? Dieser Typ, der einfach so blinzelt, erstaunt. Weißt du, was ich meine?
Hä?
Dieser Typ, der so, wo man quasi nur seine Augen sieht und seine Nase vielleicht noch und dann blinzelt er einmal so und guckt so, schräg.
Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen.
Das ist so ein blonder Typ,
ja, der so guckt der dann und, ja. So.
Genau. Erstaunt blinzelt, ja, genau.
Okay, das, vielleicht meinen wir doch das Gleiche, ja.
Ja, das meinen wir, genau. und das war ich quasi sehr oft bei Titanium Court. Und also für mich, also die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war dann wirklich so, dass am Ende des Spiels, ich habe so 10 Stunden gebraucht, es gibt mehrere Enden, viele, viele Enden, wie man es erreichen kann irgendwie. Und am Ende des Spiels wurde explizit gesagt, bitte nicht nochmal neu starten. Du könntest jetzt irgendwie das Bedürfnis haben, nochmal neu zu starten. Tu es nicht. Tausch dich lieber mit anderen Leuten aus, die schon gespielt haben, über ihre Enden, was über ihr Erlebnis, zum Beispiel in einem Discord. Also man kann auch, da ist quasi ein Link zum Discord direkt. Und das finde ich irgendwie so ein cooles Statement, dass sie dann sagen, spiel es lieber nicht nochmal, sondern nimm das, was du erlebt hast, wie du das Spiel beendet hast, wie du es gespielt hast. Nimm das so als das Ende, als dein Ende. So. Versuch nicht, es zu platinieren, Achievement-Hunting zu machen, sondern akzeptier es einfach so. Schließ damit ab. Das war das Spiel. Du hast es abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist für mich wirklich jetzt so locker in die Top 5, wenn nicht Top 3 der Game of the Year Contender geschossen, dieses Spiel. Also, ja. Ich meine, es sieht aus wie ein besseres Bitsy oder Pico 8 Spiel, ne? Gerade diese.
Ja, exakt, so, exakt. Ne? Man erwartet das halt überhaupt
null.
Nicht.
Ja.
Es sieht halt. Ja, es sieht mega langweilig aus. Es sieht aus wie so ein Candy Crush, das eben nicht auf Crack ist.
Ja.
Mit, ja, vielleicht so ein bisschen Lustiges dazwischen, wo du dir denkst, ja, mein Gott, Humor, Hit or Miss, meistens eher Miss, skippe ich mal. So, aber meine Güte.
Ja, es ist enorm viel drin.
Aber es ist ein Fellow Traveler Spiel, ne? Die haben, glaube ich, mehr gute als schlechte Spiele rausgebracht.
Das würde ich auch so sagen, ja. Auf jeden Fall. Die haben einen guten Track Record, was das angeht, ja.
Du hast fast jedes davon vorgestellt im Podcast.
Stimmt, Timeless Galaxy, Wonder Stars, was haben wir hier noch, Afterlove, Citizen Sleeper 2. Ja, Mensch, Thousand Times Resist, Pale Beyond habe ich, glaube ich, auch vorgestellt.
Ja.
Ja. Du.
Ja, gut.
Ich werde nicht bezahlt für Fellow Traveler. Das nochmal kurz als Hinweis. Ja. Das ist kein Product Placement. Die machen einfach, haben einfach ein gutes Händchen für Spiele, die sie publishen.
Ja, wir haben ja so ein paar auf unserer inoffiziellen Lost Levels Liste, wo wir zumindest einen intensiven Blick drauf werfen, wenn da was Neues passiert. Da gibt's ja eine Handvoll.
Das ist wahr.
Ich habe mir eben eine Notiz gemacht. Oh, in meinem Notizbuch gucke den Sticker.
Nice. Throwback.
Ja. Und ich habe mir meinen C drauf gestickt. Ich habe mir eine Notiz gemacht zu Titanium Code.
Mhm.
Code. Weil es. Ich habe das Gefühl, da kann man viel drüber sagen. Also auch das, was du meintest mit, also einerseits. Ja, ich verstehe die Message zu sagen, nimm das, was du gespielt hast, was du erlebt hast, aber dann auch gleichzeitig zu sagen, red mit anderen Leuten drüber. Ergibt natürlich auch einfach so aus Marketing-Sicht Sinn, glaube ich.
Ja, so kann man es auslegen, stimmt, ja.
Und andererseits dieses die Idee, wenn, also du musst dann überleben, aber dann startest du quasi neu. Irgendwie sowas hattest du gesagt, ne? Da musste ich an was denken, was mein Papa mir mal gesagt hat, als ich ganz schlimm Heartbreak hatte.
Mhm.
Vor einiger Zeit, da meinte er, denk dran, Chrissy, auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. Und das finde ich sehr weise. Und da musste ich dran denken. Und das sind aber so Sachen, ich kenne diesen Spruch, ich nehme den so mit mir mit im Leben. Und kann den dann auf dieses Spiel projizieren, ob das jetzt so deep sein wollte oder nicht. Und genau das meine ich mit, man kann, glaube ich, viel drüber reden, nicht notwendigerweise, weil das Spiel viel vermitteln möchte, sondern einfach, weil es vielleicht genug Projektionsfläche bietet, Und auch dieser Shakespeare-Gedanke. Da bin ich auch sehr neugierig. Ich bin dafür, dass ich englische Literatur studiert habe, krass behind, was mein Shakespeare angeht. Ich glaube, ich habe noch nie Shakespeare gelesen. Ich habe das immer gesparknotet damals. Aber das hier könnte mich jetzt doch nochmal dazu bewegen, mich damit auseinanderzusetzen.
Shakespeare für Millennials.
Ja.
Oder so.
Was sind Millennials? Zwischen Gen Z und Millennials?
Ja, genau.
Okay. Ja, da sehe ich mich.
Ja.
Ja, ich habe es auch auf meine Wunschliste getan. Ich meine, ich spiele ja eigentlich selten was außerhalb dieses Podcasts, aber vielleicht kommt es da drauf. Wie lange braucht man dafür? Warte mal, die Steam-Rezension sind hier so 9 Stunden, 15, 24.
Ich habe jetzt 10 gebraucht tatsächlich. Es kommt, glaube ich, darauf an. Also ich habe schon bei How Long to Beat habe ich auch schon jemanden gesehen, der 4 Stunden nur gebraucht hat für das Spiel. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie gut man spielt natürlich und in Richtung welches Ende man sich bewegen möchte. So, ne? Das ist so das Ding.
Das ergibt Sinn.
Ja, also du kannst zum Beispiel auch, es gibt so, vielleicht so als kleiner Spoiler, es gibt dann auch so, irgendwann erfährst du, dass auf diesem Chord irgendwie 13 Flüche liegen. So. Und du kannst natürlich auch, gibt noch ein Achievement dafür, dass du eben all diese Flüche aufhebst. So. Und wenn du, also, diesen teilweise, also, da bist du sicher 30, 40 Stunden beschäftigt. So. Weil das schon teilweise recht komplex ist, so.
13 auch. Also
ja, natürlich 13.
Das wäre mir schon zu viel.
Ne?
Naja, kannst du auch 7 nehmen.
Ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder.
Naja.
Aber auch wieder das Ding so, was mitgeschickt wird, okay, es könnte auch sein, dass du den Chord damit für immer destabilisierst, wenn du diese ganzen Flüche aufhebst, weil die auch irgendwie so ein bisschen das Fundament von diesem Chord sind. So, ne? Also es ist echt ein sehr, also gerade so bei, wie gesagt, bei der Story gerade, da passiert sehr viel, über das man dann besser wenig sprechen sollte und es mehr selber erleben, wie es so schön heißt.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht one day, ich habe die Hoffnung. Ich finde es wieder sehr bezeichnend und das ist auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Spiel, weil ich 3 dabei habe heute. Ich wollte nur ganz kurz noch über eine Sache reden. Also hier sind so User, die haben 0,3, 0,6 Stunden in Titanium Court gesteckt und dann eine negative Rezension hinterlassen. So nach dem Motto, ich habe kurz reingeguckt, es ist nicht das, was ich erwartet habe. Und deswegen finde ich es automatisch scheiße, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte. So. Jetzt bin ich wieder hell erleuchtet, weil ich mein Dokument wieder aufgemacht habe. ich habe den Night Rain DLC gespielt, The Forsaken Hollows. Der ist schon am 4. Dezember 2025 rausgekommen. Ich habe ihn jetzt kürzlich erst gekauft. Ich habe mich ein bisschen geweigert. Ich war nicht mehr so drin. Jetzt bin ich leider wieder drin. Leider Gottes. Und da ist es einfach genau das Gleiche. Leute, die Rage quitten, was eine absolute Charakterschwäche ist. Ich sag's, wie es ist. Also wirklich. Du kannst ja nicht einfach gehen. Was ist dann mit mir und der anderen Person?
In einem Koop-Spiel vor allem so, ne? In einem Koop-Spiel.
Ja. Ja, und vor allem gestern, mein letztes Spiel, ich wollte ihm noch eine Chance geben, weil ich den Boss, dazu komme ich gleich, noch kein einziges Mal besiegt habe. Und ich sehe ihn in einem von 4 Runs überhaupt. Die meisten kommen gar nicht dahin, was crazy ist. Es ist so wahnsinnig schwer. Und ich habe gespielt, ich muss jetzt Namen nennen, mit Jewberry und Zack Bro. Und wir hatten alle Charaktere, wo ich gesagt hätte, das wird auf jeden Fall was. Das war eine richtig gute Mischung. Und wenn du am Anfang auf die Map kommst und so spawnst, da entwickelt sich schon so der Vibe in der Gruppe. Die Dynamik, die ist schon sehr früh zu erkennen. nimmt eine Person quasi die Zügel in die Hand und markiert Sachen, wo die Gruppe dann hingeht, oder stehen alle irgendwie planlos in der Gegend rum, markieren alle unterschiedliche Sachen und gehen dann alleine irgendwo hin. Es braucht einfach einen Zusammenhalt. So, man muss auf einer Linie sein. Und das kann sich noch entwickeln. Und bei dieser Gruppe war es sofort da. Und das ist für mich so absolutes Glück, wenn alle dasselbe denken und gleichzeitig den gleichen Ort anklicken und es läuft einfach und jeder macht genau im richtigen Moment seine Spezialfähigkeit und dann sind die Bosse weg. Toll ist das, richtig toll. Da verspüre ich noch Glück im Leben. Und mit Zach, Bro und Jewel Berry, wir sind dann in die Burg gegangen. Wir hatten einen Krater. Wir sind dann in die Burg gegangen, wollten die noch schnell machen. Im Keller waren wir. Leider nur Level 2. Was, wer das kennt, ist es eher so Level 4, die Burg. Level 2 ist schon mutig. Nichtsdestotrotz haben wir den Boss, der da im Keller ist, relativ gut fertig gemacht, bis er eine Attacke gemacht hat, die uns leider alle komplett getötet hat. Es war nur noch so ein Müh war noch da vom Leben von diesem Boss. Und ich bin sofort wieder reingelaufen. Und Jewel Berry auch. Und Zach Bro nicht. Dann stand da, Zach Bro has left this world. Und Jewel Berry und ich dachten wohl das Gleiche, so scheiß drauf, das können wir noch rumreißen. Zu zweit schaffen wir das auch, bis wir nochmal gestorben sind, weil wir dann nur noch Level 1 waren. Wenn du stirbst, verlierst ein Level. Und mit Level 1 da in den Keller, dumm auch, muss man sagen. Und dann sind wir also nochmal gestorben und dann dachte ich, ach komm, jetzt können wir ja keine Level mehr verlieren, was soll's. Und dann ist auch Jewel Berry gegangen und dann war ich da alleine in dieser Welt. Und dann habe ich ausgemacht und dachte so, was soll das denn? Gerade in diesem Spiel, wo wenn du stirbst, nichts verloren ist, aber auch gar nichts. Du kannst das alles noch rausholen. Naja, es hat mich ein bisschen traurig gemacht und das war jetzt meine Überleitung, aber der DLC, schon gesagt, er heißt Forsaken Hollows. Es gibt zwei neue Charaktere, Undertaker und Scholar. Der eine ist mehr ein Support-Charakter, die andere ist eher offensiv, haben beide spannende, finde ich, Spezialfähigkeiten. Es gibt, die Idee ist ja, du hast zwei Tage, die du spielst und in der Hälfte jedes Tages wird der Kreis, in dem du sicher bist, ein bisschen kleiner. Du versuchst so viele Sachen auf dieser Map zu machen wie möglich, um bessere Waffen und Level zu bekommen. Und am Ende von Tag 1 und 2 besiegst du Bosse. Und welche Bosse das sind, hängt von dem eigentlichen Boss ab. Und hier sind es jetzt eben Lord of Blood, Moak, den ich noch kein einziges Mal besiegt habe. Ganz egal, wie gut die Gruppe war, ich habe ihn noch kein einziges Mal besiegt. Das ist einfach crazy. Oder die beiden Dämonen, die dann quasi zu einem werden aus dem Dark Souls 3 DLC. Die sind ein Piece of Cake im Vergleich. Da bin ich richtig gut mittlerweile. Da hat sich so ein Flow entwickelt. Und das Spannende ist, du hast die erste Phase, wo die zu zweit kämpfen an Tag 1. Und der als zweites getötet wird, wird dann ja als stärkerer Dämon wiederbelebt. Und das ist aber dann der Boss von Tag 2. Also sehr smart. Der eigentliche Boss, das sind dann irgendwie 8, gegen die du gleichzeitig kämpfen musst. Ich finde, 2 sind schon zu viel. Deswegen habe ich die auch noch nie besiegt. Und dann gibt es eine Variation der Welt mit so Kristallen, wo du an 2 Orten, wo es die besten Waffen und Sachen gibt, nur die Hälfte deines Lebens hast. Es sei denn, du zerstörst 4 Kristalle irgendwo in der Welt, gehst dann in die Mitte und holst dir da was und dann gehst du weiter. Also noch eine zusätzliche Aufgabe zum Überleben, was schon schwer genug ist. Aber diese Welt besteht aus einzelnen Inseln gefühlt. Und überall kannst du in den scheiß Abgrund stürzen. Und dann kommt da dieser Regen näher, diese gefährliche Zone. Und du weißt nicht, wo es lang geht. Und dann musst du, es ist viel zu vertikal und das macht mich wahnsinnig. Also hardcore schwer alles. Und ich musste mir das hier jetzt von der Seele reden. Ich finde, ich bin wieder drin, es macht Spaß, es ist irgendwie schön, mal wieder eine Herausforderung zu haben. Und das, was ich damals, ich weiß nicht, in welcher Folge über Night Rain gesagt habe, dieses Zusammenspielen mit anderen Leuten, die dann auch so witzige Namen haben und du fühlst richtig eine Persönlichkeit aus diesem kleinen bisschen Interaktion, das du haben kannst. Das macht mich einfach glücklich. Ich habe richtig Spaß darin, außer wenn so Leute wie Zack Bro einfach Rage quitten. Sind wir ehrlich, bei dem Namen hätte man es wissen müssen. No. Doch, Offense. Volle Doch, Offense.
Yes, Offense. Ja. Ja. Ja, vielleicht muss ich auch mal wieder Nightreign anschmeißen.
Vielleicht, Florian, ja. Vielleicht.
Wir können wieder als Duo losziehen oder als Duo im Trio-Verbund quasi.
Ja. Also ich muss aber sagen, ich habe da jetzt, du kannst natürlich diesen Boss nur mit Leuten machen, die auch den DLC gekauft haben. Und es kam sehr viel mehr auf die Tageszeit an, zu der du spielen wolltest. Manchmal hat das Matchmaking so 4-5 Minuten gedauert, was ja sehr, sehr lang ist dafür. Sonntagabend hat es ein paar Sekunden gedauert. Sonntagabend haben scheinbar alle gespielt.
Okay, spannend.
Ja.
Ja, wenn meine Partnerin dann mal wieder Diablo 4 am PC spielt, dann können wir uns in Nightreign stürzen, theoretisch.
Ja, sehr gut. Ich würde das gerne mal schaffen, weil natürlich kriegst du erst, wenn du den Boss besiegt hast, die Outfits für die neuen Charaktere.
Natürlich.
Und das hat doch keinen Sinn, die zu spielen, ohne schöne Outfits zu haben.
Ohne Fashion hat es keinen Sinn, ja, das stimmt. Nee. So, das ist ja das Einzige, worum man auch FromSoft-Spiele spielt, für die Fashion. Das ist so. Ja, ich habe aber trotzdem noch ein Lecker-Level dabei, um das Ganze abzurunden. Ich hatte mich bis kurz vor der Aufnahme noch nicht entschieden, was ich machen soll. Also welches Lecker-Level ich nehmen soll, ausnahmsweise mal zwei. Aber das heißt ja auch, nächstes Mal kann ich dann das andere mitbringen. Aber ich nehme jetzt einfach mal das aktuellere, und zwar 3D-Druck.
Spannend.
Es ist auf jeden Fall gefühlt sehr Ü30-Dude-coded. Ich habe jetzt irgendwie, ich mache jetzt irgendwie 3D-Druck-Geschichten, so. Ich bin drauf gekommen, weil es gibt von den Büchern in Hamburg, Shoutout an dieser Stelle natürlich wie immer, gibt es die Möglichkeit, selber 3D zu drucken, kostenlos, mit alles wird gestellt, alles an Material. Und da muss man nur vorher so einen 3D-Druck-Führerschein machen. Den habe ich am Samstag gemacht. Und
alles heißt auch Führerschein.
Ja, ja, das ist wahr. genau, habe das quasi abgeschlossen. Und habe auch schon direkt am Sonntag mein erstes Projekt gehabt. So. Und zwar muss dann eben den 3D-Drucker buchen, kann man einfach bestimmte Zeitslots buchen, also theoretisch kann man den ganzen Tag buchen, wenn er verfügbar ist. Und es gibt so eine Gratis-Software von einem der größten 3D-Druckanbieter, Bamboo heißt der. Und Bamboo Lab und Bamboo Studio ist irgendwie die Software, wo man dann einfach seine 3D-Druckmodelle, meine Güte, aus dem Netz runterlädt und dann da reinlädt und dann auf so einer Platte platziert, auf so einer 3D-Platte, und dann kann man die eben noch vergrößern und irgendwie einstellen, okay, ich möchte irgendwie die Schichten ein bisschen dünner haben, damit es irgendwie ein bisschen stabiler wird. Ich möchte irgendwie eine stärkere Wände haben, ich möchte eine andere Füllung drin haben. Und das siehst du halt quasi alles so genau in live. Und dann exportierst du das halt, beziehungsweise du musst es slicen, so nennt sich das, diese Platte. Und dann exportierst du diese geslicete Datei. Und dann nimmst du das auf eine Micro-SD-Karte, gehst an den Drucker, steckst sie rein, drückst starten, fertig und wartest einfach. So, ne? Und dann wird da einfach 3D gedruckt. So, aus so einem Material, basiert da auf Maisstärke, was natürlich ein bisschen nachhaltiger ist. Ne? Also besser abbaubar, natürlich dauert es trotzdem lange, bis das abgebaut ist in der Natur, aber besser als Plastik auf jeden Fall. Und ich habe mir zum Beispiel, ich habe für meine Partnerin, die sehr gerne häkelt, habe ich so kleine, so Häkelringe ausgedruckt, mit so Katzenohren, so einem Katzenschwanz, wo du den Faden halt durchziehst, damit du den besser spannen kannst. So. Sowas habe ich dann 3D gedruckt. Ich habe, weil ich ja auch so ein paar, als so Großstadt-Hipster so ein paar Bandanas besitze, die ich dann als Halstuch trage, habe mir dann quasi so einen kleinen Ring gedruckt, wo ich dann die so durchführen kann, damit ich es nicht knoten muss. Den werde ich dann auch schön lackieren, irgendwie in so einer schicken Farbe. Ne? So. Oh, das kann ich sogar hochhalten, in diese Kamera. So ganz, Influencer-mäßig. So sieht das einfach aus. Einfach so ein Ring. So, ganz, ganz billo. Und wir werden, beim nächsten Mal werde ich jetzt dann so Halter für so Zahnbürstenköpfe von Legion Zahnbürste drucken. Da bin ich quasi einfach dann diesen Halter, druckt man aus, klebt dann die Wand, macht den Dings rein, zack, fertig. Oder auch für die Dusche so ein, einfach so ein, naja, so ein, Block mit so einem Loch in der Mitte, wo man dann so Zahnpastatuben reintun kann, damit dann quasi nicht das Wasser, wenn man in der Dusche sich die Zähne putzt, das Wasser nicht in den Kopf reinläuft und da vielleicht anfängt zu gammeln, sondern das Wasser einfach rausläuft und dann hat man es einfach so an der Wand hängen. So. Und das ist so krass, seitdem ich diesen Führerschein gemacht habe, ne? Ich bin wirklich jeden Tag auf diesen verdammten Seiten unterwegs und gucke so, was kann ich noch da drucken? Okay, für meine Caps könnte man auch so einen Kleiderbügel drucken, wo man einfach die ordentlich aufhängen kann. So, dass man die einfach dann an eine Kleiderstange hängen kann. So. Oder man kann zum Beispiel, ich könnte mir ein neues Stativ 3D drucken für mein Handy oder generell so ein Mount für ein Stativ könnte ich mir auch drucken mit dem Handy. Ich könnte mir, weiß ich nicht, es geht sogar bis zu sowas wie, keine Ahnung, ich drucke mir eine Schaufel fürs Katzenklo im 3D-Drucker.
Ne? Okay, da möchte ich kurz ja. jemanden zitieren.
Ja.
Nämlich dich.
Okay.
Man sollte sich immer fragen, warum und wozu.
Ja. Ja, es ist, das stimmt.
Ja.
Aber die Möglichkeiten sind einfach so endlos. Ich meine, klar, natürlich, viele Leute machen es einfach so, drucken sich irgendwelche, Figuren aus irgendwelchen Filmen oder Games aus und bemalen die dann und drucken ständig irgendwo hin, so, ne, als Deko-Elemente. Gibt's auch super viel natürlich. Aber es gibt auch super viel so, einfach so Haushaltskram. Ganz beliebt auch sowas, so, man sieht ja quasi, wie oft so Sachen runtergeladen wurden auf diesen Seiten. Zum Beispiel so ein Organizer für so Deckel von Tupperdosen von IKEA 365. Dass du einfach halt so das in deinen Schrank montieren kannst, einfach die Deckel so rein, ne? So als Organizer. Oder irgendwelche Organizer für einen Schreibtisch, weißt du?
Ja.
Solche Sachen. Kann man sich alles 3D drucken. So. Das Einzige ist natürlich ein bisschen zeitbegrenzt, weil ich glaube, das maximale Fenster, was du halt hast, was du dir buchen kannst, sind irgendwie so 4 oder 5 Stunden, aber du musst halt die Einzelteile halt drucken und dann später zusammensetzen. So, das geht natürlich auch. Und es ist echt absurd, wie viel Energie Leute reinstecken, solche 3D-Modelle zu bauen und dann hochzuladen für andere Leute. Und das ist irgendwie ganz geil, weil das hat auch so eine, das ist halt so eine Attitüde, naja, ich mache halt einfach selbst so Sachen. Keine Ahnung, wenn mir irgendwie ein Ersatzteil fehlt, dann kaufe ich das nicht irgendwie für 50 Euro nach, sondern gucke halt, okay, gibt es vielleicht mal ein 3D-Modell dafür? Und dann lade ich es einfach runter und baue das einfach ein, so, ne?
Ja, das finde ich auch gut. Und dass man das dann einfach für andere Leute zur Verfügung stellt, so ein Community-Aspekt, toll. Ja, aber es ist einfach eine Falle, ne? Weil dann hast du die Möglichkeit und dann denkst du dir, wie kann ich da jetzt irgendwie das meiste rausholen? Und dann produzierst du ja. Die Gefahr besteht zumindest Quatsch. Ganz viel Quatsch, den du gar nicht brauchst. Das ist so ein Gadget-Gimmick.
Ja.
Kaufen. Oh, mein Telefon hat sich random neu gestartet. Es war bei 100%. Ich habe extra geguckt, es war bei 100%.
Okay.
Jetzt hat es sich neu gestartet und ist noch bei 3%. Oh, jetzt ist es direkt auf 1% gesprungen.
Oh, spannend. Okay.
Ja, hoffen wir, dass ich ein Video habe.
Ja, du sonst...
Ansonsten macht ihr einfach ein altes Video an und hört euch nebenbei das hier an und tut so, als würde das passen.
Genau. Und wenn ihr irgendwann nur ein Standbild seht, wisst ihr auch, okay, da hat das Handy aufgegeben. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei, um es nicht weiter zu strapazieren, die Geduld deines Handys. Mhm. Und beenden diese Folge Lost Levels, Folge 196. Irre.
Crazy.
Bald 200. Ja, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann teilt diesen Pod und Videocast gerne mit Leuten, die es interessieren könnte. Und gebt uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auf YouTube zum Beispiel Bewertungen, Daumen, Sterne, Kommentare, ein Abo, das, was halt so möglich ist. Wir freuen uns über jedes Einzelne und jeden Einzelnen von euch, der da sich irgendwie betätigt. Das freut uns immer sehr. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de, genauso wie alle Möglichkeiten, uns zu abonnieren auf den verschiedensten Kanälen, findet ihr unter lostlevels.de/subscribe. Und auf Blue Sky sind wir ebenfalls vertreten unter lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykills. Kann man uns eigentlich auch schon hypen bei YouTube? Das ist ja so ein neues Feature, dass du... Ich glaube, es ist nach oben eine Grenze. Ich glaube, Accounts bis 100.000 oder bis 1 Million, irgendwie sowas. Abonnenten kannst du hypen und ich glaube, du kannst irgendwie 2-3 pro Woche verteilen.
Aha.
Hype, Sternchen, was auch immer da jetzt die Währung ist. Und dann wird das, also mir werden auf meiner Startseite jetzt gehypte Videos vorgeschlagen.
Okay, spannend.
Vielleicht, wenn ihr das seht, das ist da, das ersetzt die Kommentarfunktion bei YouTube. Mhm. Wenn ihr das bei uns seht, dann testet das mal. Im Namen der Wissenschaft natürlich.
Würde ich auch sagen.
Rein im Namen der Wissenschaft.
Ja, rein uneigennützig, ne?
Ja.
Für Recherchezwecke.
Für
und so.
Euch quasi.
Ja, genau. So. Das ist doch sehr gut. Ja, mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird, wie der Vogel. Vielen Dank. Wie immer natürlich auch an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.